Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Henning Schöttke. Ich lese eine kleine Kurzgeschichte, die heißt Wut und Trauer vor der Flut. Die ist erschienen in einer Anthologie des Nordbuchvereins. Das ist der Verein zur Förderung von Literatur in Schleswig-Holstein. Und das Buch, in dem es erschienen ist, heißt Meeresleuchten und frische Brise im Verlag Vito Libro. Wut und Trauer vor der Flut. Als Jakob Walden erwachte, versuchte er als erstes seine Fesseln aufzukriegen. Wie war er an diesen menschenleeren Strand gekommen? Die Sonne stand schon tief und den orange-roten Himmel hätte er normalerweise wunderschön gefunden. Er drehte den Kopf hin und her, soweit es seine Fesseln erlaubten. Er lag im Sand, mit den Füßen in Richtung Wasser, das nur wenige Schritte entfernt war. Er legte den Kopf in den Nacken, ob er irgendwelche Häuser sehen könnte oder wenigstens eine Straße, aber gegen den roten Himmel erhoben sich nur Dünen. Er zerrte an den Fesseln seine auf den Rücken gebundenen Arme, spannte die Muskeln an, um die Fesseln so zu lösen, aber es war zwecklos. Wer hatte ihn hierher gebracht? Sofort musste er an seine Kanzlei denken, an ihre Mandanten vom organisierten Verbrechen. Dabei wurden die von anderen Anwälten vertreten. Jakob selbst hatte nie mit ihnen zu tun. Er sah sie nur manchmal auf dem Flur der Kanzlei. Unangenehme Typen. Einige wirkten wie Klischeefiguren aus einem Gangsterfilm. Ansonsten hatte er sich nie groß darüber Gedanken gemacht. Wie alle anderen hatten auch diese Typen ein Recht darauf, vor Gericht angemessen verteidigt zu werden, und er verdiente sensationell gut. Das Meer rauschte. Wieder zerrte er vergeblich an seinen Fesseln. Die Sonne war jetzt nur noch eine Handbreit über dem Horizont. Allerdings wurde in der Kanzlei seit anderthalb Jahren hinter vorgehaltener Hand darüber geredet, dass Dorfler, einer der Partner, und zwei andere Anwälte angefangen hatten, die Grenzen des Zulässigen zu überschreiten, und mittlerweile war ihre Vertretung der Unterweltsinteressen etwas, das man selbst bei großem Wohlwollen als Kumpanei bezeichnen musste. Seit seine Frau Melanie davon wusste, hatte sie Jakob mehr als einmal gedrängt, er solle sich eine andere Kanzlei suchen. Er sah zum Horizont, die Sonne versank mit einem letzten Aufblitzen. In der Ferne zog eine einsame Möwe unbeteiligt ihre Bahn. War hier gerade Ebbe oder war gerade Flut? Und wenn hier gerade Ebbe war, würde irgendwann die Flut kommen? Bestimmt hatte Dorfler, das feiste Schwein, sich irgendwelche Mafiagelder abgezweigt. Dann wäre Jakobs Fesselung hier am Strand vielleicht das, was man in Unterweltskreisen eine Botschaft überbringen nannte. Eine unbedeutende Lusche wie er wurde dazu verwendet, ein Exempel zu statuieren. Dorfler, das Arschloch. Seine Schultern und Handgelenke schmerzten. Er könnte um Hilfe rufen, aber das war ihm zu jämmerlich. Dass er hier gefesselt und hilflos im Sand lag, war schlimm genug. Diese Grenze der Selbsterniedrigung würde er nicht überschreiten. Saßen die Gangster fressen vielleicht hinter der Düne und beobachteten ihn? Es wurde jetzt schnell dunkler. Er sah an seinen Füßen vorbei zum Wasser. Es kam tatsächlich näher. So langsam wie es war, würde es ihn aber wohl erst in 2, vielleicht 1,5 Stunden erreichen, wenn es überhaupt bis hier kam. Er zerrte wieder an seinen Fesseln herum und sein Herz klopfte. Dorfler, die dumme Sau! Sobald er hier befreit wäre, würde er sofort zu Dorfler gehen und ihm die Fresse polieren, ihn in eine solche Lage zu bringen. Unvermittelt musste er an seine beiden Töchter denken, Wiebke und Lienchen. Er sah die beiden auf dem Spielplatz auf der Schaukel sitzen, und dieses Bild traf ihn so unvorbereitet, dass er schwer den Atem ausstieß. »Dorfler, du Schwein!« flüsterte er, hob wieder den Blick zur Düne, und da kam es ihm im Halbdunkel vor, als hätte er hinter dem Seegras, das darauf wucherte, eine Bewegung gesehen. »Okay, ich hab's verstanden«, rief er so laut er konnte, »die Botschaft ist angekommen, was auch immer sie bedeuten soll.« Das Wasser kam schneller als erwartet. Es rauschte nun lauter und mit dem nahenden Wasser erhob sich ein kalter Wind. Er versuchte, sich wie eine Raupe in Richtung der Düne durch den Sand zu winden und schaffte es tatsächlich ein Stück, aber irgendetwas hielt ihn nach einem halben Meter an den Füßen fest. Er hob den Kopf so hoch wie möglich, um zu sehen, was ihn da behinderte, und jetzt erkannte er, dass unterhalb seiner Füße ein dicker Pflock in den Sand getrieben war, der durch eine kurze Leine mit seinen Füßen verbunden war. »Hilfe!« schrie er. »Hilfe!« Jakobs Herz klopfte immer heftiger. Hier mussten doch irgendwann Spaziergänger entlangkommen, Leute mit Hunden. Er hob wieder den Kopf, soweit es die Fesselung zuließ, und sah panisch umher, aber nirgends waren Spuren von Menschen. Hier gab es nicht mal Müll, der ihn sonst immer nervte. Was für ein gottverlassener Strand! Verdammt nochmal, war denn das? Das Meer kam näher. Wie gerne würde er jetzt Melanie in den Armen halten. Er dachte an ihren süßen Duft. Sie hatte so recht gehabt. Wenn er endlich befreit war, würde er die Kanzlei verlassen, wenn er befreit werden würde. Die plötzliche Erkenntnis, er müsse vielleicht hier ertrinken, ließ ihn anfangen zu hecheln. Wieder dachte er an Wiebke und Lenchen, wie sie mit großen, hübschen Augen in ihren Bettchen saßen, während er auf der Bettkante saß und ihnen von Patterson und dessen Kater Findus vorlas. Wie lange hatte er das nicht mehr gemacht? Wann hatte er das Vorlesen gegen all diese Männerscheiße getauscht und war nur noch zum Ernährer geworden, zum harten Kerl, der massenweise Kohle ranschleppte? Wohin hatte ihn all dies geführt? Eine erste Welle schwappte gegen Jakobs Füße. Wasser lief ihm kalt in die Schuhe. Es war nun vollkommen dunkel. Seine Frau und seine Töchter wichen nicht mehr aus seinen Gedanken. Er sah nur noch sie und hörte dabei seine eigene Stimme. »Der Papa muss im Moment sehr viel arbeiten, aber nächste Woche fahren wir in den Erlebnispark, versprochen.« Das Wasser lief ihm bis zu seiner Brust, und danach ging alles sehr schnell. »Wiebke«, heulte er in die nachtschwarze Dunkelheit, »Lenchen«. Sein Körper wurde eiskalt. Seine Finger starr. »Nächste Woche gehen wir auf den Jahrmarkt«, flüsterte er, und der Wind riss seine Worte ab. »Versprochen.« Salziges Wasser schwappte in Jakobs offenen Mund, klatschte in sein Gesicht. Er spuckte es aus und hielt den Kopf hoch, bis sein Nacken schmerzte. Die triefenden Haare hingen ihm in die Augen. Er ruckte den Kopf vor und zurück in dem verzweifelten Versuch, auf diese Weise einen kleinen Berg aus Sand zusammenzuschieben, auf dem er seinen Kopf ablegen könnte. Wellen überspülten ihn, hüllten ihn ein. »Nächste Woche gehen wir ein Eis essen, versprochen.« Wasser lief ihm in Mund und Nase. Wieder spuckte er es aus, hob noch einmal den Kopf, um nach Luft zu schnappen. Überall nur noch Gurgeln und Platschen und der pfeifende Wind. »Hilfe!« Jakob verlor das Bewusstsein. Der Rettungssanitäter sprang aus dem Wagen. Die Flut rauschte. »Ich seh ihn!« hörte er den Notarzt schreien, der schon zum Wasser vorausgerannt war. Ein Hund kläffte im Wind. Der Sani und sein Kollege hoben die Trage aus dem Rettungswagen. Im Scheinwerferlicht des Wagens sah er, wie der Rücken des Arztes hinter der Düne verschwand. Sie rannten schwerfällig durch den tiefen Sand, vorbei an einer triefnassen Frau mit einem kleinen Hund. »Ich habe versucht, den Mann vom Wasser wegzuziehen«, rief sie ihnen nach, »aber das ging nicht. Da habe ich seinen Kopf in meinen Schoß gelegt damit.« Der Rettungssani konnte den Mann jetzt auch sehen und den Arzt, der neben ihm im fast kniehohen Wasser hockte und den Kopf schüttelte. »Lebt er noch?« Der Arzt beugte sich über den Mann und machte Mund-zu-Mund-Beatmung. Das Wasser spritzte hoch auf, als der Sani und sein Kollege zu den beiden hinrannten. »Was ist mit ihm?« rief der Sani wieder. »Lebt er?« Der Arzt sah auf. »Ja«,